20, Vers 15 bis 26. Nach diesen Tagen aber machten wir uns reisefertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns, die brachten uns zu einem gewissen Nason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten. Und sie sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was ist zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir ja geschrieben und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor dem Götzenopfer und dem Blut und vor Ersticktem und Unzucht. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Herr, wir bitten dich nun, dass du uns dein Wort auftust und uns in deine Wahrheit führst, uns zeigst, was wichtig ist für uns, für unser Glaubensleben, für unser Leben mit dir. Wir danken dir, dass du uns in alle Wahrheit leitest. Amen. Amen. Wir haben hier in unserem Text eine Situation, die sicherlich etwas grotesk anmutet. Der Paulus, der immer das Evangelium der Gnade gepredigt hat, die Errettung aus Glauben und immer die Gnade betont, der stellt sich jetzt in Jerusalem in den Tempel und ist dabei, ein alttestamentliches Opfer zu bringen. Damals waren ja Juden und Heiden zusammen in einer Gemeinde. Wir haben schon in Apostelgeschichte 15 gelesen, dass das eigentlich eine sehr komplexe Situation war, auch sehr konfliktträchtig. Und die Frage der Beschneidung der Heidenchristi hat man ja schon früher geklärt in diesem Konzil, in Apostelgeschichte 15. Und jetzt kommt also der Paulus von der Missionsreise zurück nach Jerusalem aus dem Heidengebiet. Und in Jerusalem sind ausschließlich Gläubige aus der Beschneidung versammelt, Judenchristen. Und nun kommt eine weitere Frage auf. Wie ist denn die Stellung der gläubigen Juden zum mosaischen Gesetz? Müssen die weiter die jüdischen Gesetze halten? Vielleicht ist diese Frage auch für uns heute interessant, gerade wo wir auch zunehmend mit messianischen Juden zu tun haben. Und wenn ich hier vom Gesetz spreche, dann meine ich hier das alttestamentliche Bundesgesetz vom Sinai mit Beschneidung, den Opfern, den Reinheitsgeboten, den Festen und so weiter. Der erste Punkt, der jüdische Eifer für das Gesetz. Paulus reist also mit seinen Gefährten von Caesarea zurück nach Jerusalem. Er wird dort von den jüdischen Brüdern herzlichst aufgenommen. Juden, Gläubige aus der Beschneidung, nehmen den Heiden Apostel Paulus auf. Und wir sehen hier eine herzliche Liebe und Verbundenheit zwischen allen Geschwistern und von allen Kindern Gottes. Ja, auch bei aller Unterschiedlichkeit bezüglich Herkunft und Nationalität, gesellschaftlicher Stellung etc. Und was ist das, was uns miteinander verbindet? Das ist der Heilige Geist, dass wir alle den Geist von Gott empfangen haben. Das macht uns eins. Freuen wir uns so sehr über andere Gläubige, die mit uns den gleichen Weg gehen. sehen wir diese Gemeinschaft der Heiligen als etwas sehr Kostbares an. Und Paulus gibt nun seinen Missionsbericht vor den Ältesten in Jerusalem. Wir haben also eine ausgiebige Zeugniszeit. Er erzählt alles in allen Einzelheiten, was Gott getan hat. Hatten viel Zeit miteinander. Und diese Art geistlicher Erbauung, die ist so wertvoll und so wichtig für uns. Wir haben ja auch auf der Freizeit drüber gesprochen, dass wir das vielleicht noch viel mehr praktizieren wollen, dass wir auch hier in der Gemeinde, im Gottesdienst erzählen, weitergeben, was Gott in unserem Leben getan hat. Dass wir die anderen daran teilhaben lassen. Gott wird ja die Ehre gegeben und die Geschwister werden ermutigt. Also ich möchte auch ausdrücklich dazu ermutigen, dass wir das hier noch stärker tun. Dürfte sicher kein Problem sein, das irgendwie in den Ablauf zu integrieren, da braucht man keine große Planung, denke ich mal. Aber jetzt in Jerusalem mischt sich unter die Freude auch ein Unbehagen. In Jerusalem haben sich viele Juden bekehrt. Und nun heißt es hier, sie eifern für das mosaische Gesetz. Eiferer, hier steht Zeloten, also das ist jemand, der vor Eifer brennt. Das kann positiv sein, also von einer echten Überzeugung, Begeisterung her, oder auch negativ im Sinne von Fanatismus. Und man fragt sich vielleicht, ja, haben denn diese Juden das Evangelium nicht kapiert, weil sie so für das Gesetz eifern? Doch, sie haben es schon kapiert, sie waren echte Gläubige. Sie sind aber weiterhin Juden geblieben. Sie glaubten an die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus, wie auch die Heidenchristen, gab es keinen Unterschied. Aber sie blieben weiter unter diesem alten Bund Israels als ihrer völkischen Ordnung. Und das waren auch nicht Scheinbekehrte, sondern es besteht kein Zweifel, dass es sich um echte Brüder im Herrn handelte. Und ihr Selbstverständnis war, ein an Christus gläubiger Jude ist erst der wahre Jude. Und der bemüht sich natürlich erst recht, den Willen Gottes zu tun und die Gebote Gottes zu erfüllen. Das ist ja kein Widerspruch. Und er nimmt es sehr viel ernster damit als beispielsweise ein liberaler Jude oder ein Pharisäer, die sehr spitzfindig und heuchlerisch waren in Bezug auf die Gebote. Aber nun waren die jüdischen Ältesten sehr besorgt wegen ihrer gläubigen jüdischen Brüder. Es hat sich die Nachricht verbreitet, der Paulus lehrt gegen Mose und das Gesetz. Man warf ihm vor, Paulus hat die Juden im Ausland gelehrt, vom Gesetz Moses abzufallen, also die Kinder auch nicht mehr beschneiden zu lassen nach jüdischem Brauch. Das Wort Brauch oder Gebrauch hier, griechisch Ethos, da kommt unser Wort Ethik her, meint im Neuen Testament meistens die rabbinische Überlieferung oder Tradition. Muss ja noch Folgendes wissen, die Tradition hat ja noch sehr viel hinzugefügt zu den eigentlichen Geboten Gottes im Alten Testament. Und ich denke mal, besonders für den normalen, ungelehrten Juden war es auch extrem schwer zu unterscheiden, was war jetzt biblisches Gebot und was war jetzt Menschengebot, Tradition, was die Rabbiner dazugefügt haben. Die kommt vielleicht noch erschwerend dazu. Und so ist es durchaus möglich, dass da auch ungesunder Eifer dabei war für das Gesetz. Vielleicht musste Paulus später deshalb den Hebräerbrief anonym schreiben an solche gläubigen Juden, die wieder in der Gefahr standen, in ihre alten jüdischen Gebräuche zurückzufallen. Das mal als Anregung für die Schriftforscher unter euch. Ja, der zweite Punkt. Was ist wirklich wichtig für unseren Glauben? Hat Paulus die Juden wirklich den Abfall vom mosaischen Gesetz gelehrt? Der bekannteste Vers ist vielleicht Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Heißt Ende des Gesetzes hier, dass man Gottes Gebote nicht mehr halten muss? Ich denke sicher nicht, sondern es ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit, nämlich der Rechtfertigung vor Gott aus den Werken des Gesetzes. Und ich denke, das war unstrittig damals. Der Paulus war ja selbst frommer Jude und er definiert sein Verhältnis als Jude zum Gesetz im Galaterbrief. Und das haben wir jetzt in der Schriftlesung gehört, in Kapitel 2. Vielleicht noch eine Vorbemerkung zum Galaterbrief. Es gibt einen einfachen Schlüssel zum Verständnis des Galaterbriefs. Der Paulus benutzt da die Anrede, mal wir und mal ihr. Also das ist ganz auffällig. Und wenn er sagt wir, dann bezieht er sich selber mit ein. Also sich selber als Jude, und damit meint er dann mit wir die Juden, die Gläubigen aus den Juden. Und wenn er sagt ihr, dann bezieht er sich nicht mit ein, und dann meint er die Heiden. Und wenn man das beachtet, dann gibt der Galaterbrief einen sehr klaren Sinn auf einmal. Und nun im Vers 16 in Galater 2 betont Paulus hier die Rechtfertigung aus dem Glauben, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Christus. Also wir, die Juden, wir haben erkannt, wir werden aus Glauben, nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt. Was war der Zusammenhang? Und zwar hatte der Petrus in Antiochia ein zweigleisiges Verhalten an den Tag gelegt. Er hat zuerst zusammen mit den Heidenchristen gegessen, weil er ja völlig richtig erkannt hat, in der Gemeinde Jesu gibt es diese Trennung nicht mehr zwischen Juden und Heiden. Wir sind alle einer in Christus. Und dann kamen die frommen Juden aus Jerusalem rauf nach Antiochia und dann setzt er sich mit denen zusammen und sondert sich wieder ab von den Heiden. Aus Furcht vor ihnen, wie es heißt. Und Paulus kritisiert hier den Petrus und sagt, Petrus, das geht nicht, das ist widersprüchlich und heuchlerisch, was du da machst. So ein zweigleisiges Verhalten. Und du hast dich da aus jüdischer Sicht im Prinzip zum Gesetzesübertreter gemacht, weil du ja wieder in diese Gesetzesfrömmigkeit zurückgefallen bist, die du eigentlich abgelegt hast. Und dadurch hat die Wahrheit des Evangeliums auch Schaden gelitten. Und Paulus fährt dann fort im Galaterbrief. Und wenn wir, also wir Juden, uns durch eine formalistische Gesetzesfrömmigkeit und trotzdem wieder etwas Rechtfertigung aus dem Gesetz suchen, dann machen wir uns wieder zu Übertretern. Weil das Gesetz ja eine vollkommene Gerechtigkeit fordert, einen vollkommenen Gehorsam. Weil wir sagen, das reicht nicht, was Christus getan hat. Wir müssen noch was dazu tun. Und das ist mit der Wahrheit des Evangeliums nicht vereinbar. Und nun sagt Paulus weiter, und deshalb ist der Judenchrist dem Gesetz gestorben durch den Christus. Aber jetzt nicht, um gesetzlos zu leben, sondern für Gott zu leben. Er ist nun dem jüdischen Gesetz als wiedergeborener Jude nicht mehr unterworfen. Aber um für Gott zu leben. Und das ist hier entscheidend. Und dieser wunderbare Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und er sagt, und jetzt geht es nicht mehr um das, was ich für Gott tue. Sondern der alte Paulus ist tot, bin gestorben. Der alte Andreas ist tot, der alte Eberhard, der alte Anke, wir sind tot. Und jetzt lebt Christus in uns, jedem Einzelnen. Ich bin eine neue Schöpfung. Und zwar durch den Heiligen Geist, der in mir lebt. Durch die Wiedergeburt. Und darum sagt er in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und nun sagt er weiter, Galater 2, Vers 20, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Also, was ich im Fleisch lebe, das heißt, ich habe es nicht aufgehört, als Individuum zu leben. Ich lebe immer noch als Person in diesem Körper, als Persönlichkeit. Aber ich bin nicht mehr der, den Gott für gestorben ansieht, sondern eine neue Schöpfung in Christus. Ich habe eine neue Identität. Und das heißt jetzt nicht, dass Jesus für mich gestorben ist, dass ich jetzt weiterleben kann, wie es mir passt. Sondern er starb für mich, dass fortan sein Leben in mir zur Auswirkung kommt. Dass das Wirklichkeit wird. Christus in uns. Und was ich jetzt in meinem Leib lebe, lebe ich im Glauben, sagt Paulus. Also das heißt in ständiger Abhängigkeit von Jesus, unter seiner Herrschaft, dem ich mich ihm ganz hingebe und ihm erlaube und ihm vertraue, dass er sein Leben in mir auswirkt. Das ist das Entscheidende. Und das ist sein Gnadenwerk. Und das ist nicht mehr mein Bemühen. Das kriege ich sowieso nicht hin. Und deshalb ist jetzt Jesus, seine Person, die Lebensregel des Glaubenden. Es ist nicht das jüdische Gesetz mit seinen Forderungen. Es ist auch nicht mein Abmühen im Gehorsam gegen bestimmte Regeln, sondern ein Vertrauen auf ihn, das er es bewirkt. Und das Ergebnis, so verheißt uns die Bibel, ist ein geheiligtes Leben. Nicht aus Furcht vor Strafe, sondern aus Liebe. Aus Liebe zu dem, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ist das bei jedem von euch der Fall? Hast du dein Leben dem Herrn Jesus hingegeben mit der Bitte, dass er seine Vollkommenheit, sein göttliches Leben in dir offenbaren soll? Paulus beschreibt dann in Römer 7 seine Stellung zum Gesetz und seine Freiheit in Christus. Er bringt da sozusagen eine juristische Argumentation als Vergleich mit der Ehe. Eine Ehe endet ja, wenn einer der Partner stirbt. Und ein verwitweter Mensch, der nach dem Tod seines Ehepartners wieder heiratet, ist deshalb kein Ehebrecher, sondern er tritt in einen neuen Ehebund ein, nachdem der alte aufgehört hat. Und das jetzt übertragen auf den Juden bedeutet das. Also wir, die gläubigen Juden, wir sind vom Gesetz frei geworden durch den Tod des Christus. Und diese Freiheit in Christus, die hat er natürlich den gläubigen Juden gepredigt. Denn die gläubigen Juden, die gehören jetzt einem neuen Ehemann, nämlich Christus. Und da gilt neuer Ehebund, nicht mehr der alte Gesetzesbund. Römer 7, Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also wir sind nicht mehr im alten Ehebund, ja, der auf das Fleisch zielt, eure alte kraftlose Natur, die immer sündigt, die immer versagt, sondern wir sind eine neue Schöpfung. Vers 6, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht mehr im alten Wesen des Buchstabens. Also sie sind frei vom Wesen des Buchstabens. Das heißt, wenn du gehorchst, bekommst du Segen. Sondern leben jetzt im Wesen des Geistes. Das heißt, Gottes Kraft in euch. Gottes Kraft in euch, seinem Willen gemäß zu leben. Und das gilt für alle Gläubigen, egal ob sie aus den Heiden kommen oder aus den Juden. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist die Hoffnung in uns, dass Herrlichkeit von uns ausgeht. Nicht wir selber mit unserem Bemühen. Und jetzt soll und jetzt kann dieses neue Leben aus Gott die entsprechende Frucht bringen. Und das bedeutet jetzt für einen Gläubigen unter dem neuen Bund. Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also dieses Leben aus Gott, das in uns gelegt ist durch den Heiligen Geist, setzt jetzt das mosaische Gesetz nicht mehr voraus. Es entspringt allein der Gnade Gottes, die uns in Christus überreich geschenkt ist. Und frei sein vom mosaischen Gesetz heißt keinesfalls jetzt gesetzlos zu sein, sondern im Gegenteil, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wir haben den Heiligen Geist, dieses Leben aus Gott empfangen, dass Jesus in uns lebt. Und mit ihm haben wir alles, was wir zu einem Leben brauchen, was Gott gefällt. Und er ist derjenige, der diese neunfache Frucht des Heiligen Geistes in uns hervorbringen will und kann. Und das ist ja im Grunde viel mehr, als das alttestamentliche Gesetz fordert, oder? Und damit ist im Prinzip auch das mosaische Gesetz erfüllt, also in moralischer Hinsicht. Noch mehr als das. Und wie geschieht das? Es ist nur möglich in Abhängigkeit von Jesus, dass wir solche Werke hervorbringen, denen wir mit seiner Gnade rechnen. Unser Versagen ihm hinlegen und mit seiner Kraft rechnen und ihm dafür danken. Und das sind die von Gott vorbereiteten Werke. Ja, die sind uns alle schon vorbereitet in der Person Jesu. Nicht, weil ein Gesetz sagt, du musst jetzt und streng dich an. Das sind alles Appelle ans Fleisch. Funktioniert nicht. Klappt nicht. Aber wir haben Gottes Kraft in uns. Rechnen wir damit in unserem Alltag. Auch wenn wir versagen. Und das war die Lehre des Paulus zum Gesetz. Und das war ihm wichtig. Er war aber auf der anderen Seite nie dagegen, dass jetzt die wiedergeborenen Juden auch das mosaische Gesetz noch halten. Aber diese Fragen hat er eindeutig auf den zweiten Platz verwiesen. Er hatte sicher kein Problem damit, wenn jetzt ein gläubiger Jude aus Gewissensgründen weiterhin freiwillig das Gesetz hielt, seine Kinder beschneiden ließ und so weiter. Aber auf den ersten Platz gehört die Christusnachfolge. Und genau an dieser Stelle drohte jetzt dieser Streit mit den jüdischen Brüdern in Jerusalem. Es ging eigentlich im Grunde um eine zweitrangige Frage jüdischer oder auch judenchristlicher Gesetzesfrömmigkeit. Und deshalb ist auch die Frage an uns, was ist uns das Wichtigste? Ich habe dazu einen schönen Text gefunden von Richard Baxter in seinem Andachtsbuch. Den möchte ich mal kurz vorlesen. Vermeide öftere Streitigkeiten über untergeordnetere Wahrheiten. Vermeide eine bloße Verstandesreligion. Diejenigen wissen gewöhnlich höchst wenig von einem himmlischen Leben, welche gerne über die Nebengegenstände der Religion streiten. Wessen Religion ganz in seinem Verstand liegt, wird am häufigsten und eifrigsten von seinen Ansichten sprechen. Der aber, dessen Religion in der Erkenntnis und Liebe Gottes und Christi beruht, wird am liebsten von der seligen Zeit reden, wo er jener völlig teilhaftig werden wird. Das ist ein seltener und köstlicher Christ, welcher altbekannte Wahrheiten fruchtbar zu machen weiß. Trachtest du daher nach einem himmlischen Leben, so lass dir raten, nicht zu viel von deinen Gedanken, deiner Zeit, deinem Eifer auf Streitigkeiten zu verwenden, welche deine Seele weniger nahe angehen. Sondern wenn Heuchler Hülsen und Treber essen, so labe dich an himmlischen Freuden. Zitat Ende. Also je weniger wir die zentralen Fragen der Schrift wirklich leben, desto lieber streiten wir uns über nachrangige Fragen. Das kommt dann irgendwie automatisch. Und theoretische Christen sind meist solche, die immer irgendwie Recht behalten wollen. Aber solche Dinge sind eigentlich fruchtlos für unser tägliches Leben im Alltag, in unseren täglichen Herausforderungen. Bringt uns eigentlich nicht weiter. Und beliebte Streitthemen sind heute vielleicht nicht Gesetzesfrömmigkeit, aber so Dinge wie Erwählung oder Zukunft Israels oder Frauenfrage oder was ist passende Anbetungsmusik, sind sicher wichtige Fragen, da muss man sich Gedanken drüber machen, aber kann man sich auch wunderbar drüber auseinanderdividieren. Was sind denn die vorrangigen Wahrheiten, die wir studieren sollen und die wir tun sollen? Jetzt fahre ich nochmal fort mit Richard Baxter. Wohl wünsche ich, dass du fähig bist, jede Gotteswahrheit zu verteidigen und dass du zu diesem Ende liest und forschst. Aber die Hauptwahrheiten sind es, welche du hauptsächlich erwägen musst. Und von der Ewigkeit dürfen sich deine Gedanken nicht entfernen. Diejenigen Punkte, über die man am wenigsten streitet, sind gewöhnlich die wichtigsten und nützlichsten Gebrauch für deine Seele. Darum studiere genau die Gebote der Heiligen Schrift. Wie diese. So, jetzt zitiert er ein paar Bibelstellen. Den Schwachen im Glauben nehmt auf und verwirrt die Gewissen nicht. Römer 14. Der törichten und unnützen Fragen entschlage dich. denn du weißt, dass sie nur Zank gebären. Ein Knecht aber des Herrn soll nicht zänkisch sein. 2. Timotheus 2. Der törichten Fragen der Geschlechtsregister, des Zanks und Streites über dem Gesetz entschlage dich, denn sie sind unnütze und eitel. Titus 3. So jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesu Christi und bei der Lehre von der Gottseligkeit, der ist verfinstert und weiß nichts, sondern ist süchtig in Fragen und Wortkriegen, aus welchen entspringt Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Gottseligkeit sei ein Gewerbe. Halte dich fern von solchen. 1. Timotheus 6, Zitat Ende. Ja, und lasst uns das an die erste Stelle setzen. Das Leben Christi und seine Liebe. Und das praktisch auswirken. Damit der Christus in uns zur Auswirkung kommen kann. Der dritte Punkt, der Kompromiss. Ich bin wieder in Apostelgeschichte 21. Die Brüder in Jerusalem sind nun besorgt, dass es bei der nächsten Gemeindeversammlung zu einem großen Skandal kommt. Wenn nämlich die gesetzestreuen Judenchristen und Paulus aufeinandertreffen und ein großer Streit entsteht. Und die Sorge ist ja durchaus nachvollziehbar. Nun haben sie also einen Plan entwickelt, um ihre Leute ein wenig zu beruhigen. Paulus sollte ein jüdisches Gelübde anlegen, zusammen mit noch vier anderen, worüber steht hier nicht. Und Zeichen für ein Gelübde war, dass man sich die Haare wachsen ließ. Und wenn man das Gelübde dann erfüllt hat, dann hat man die abgeschnitten. Und nun sollte Paulus noch vorangehen und die Kosten für die Reinigung tragen. Das heißt, für die Reinigung waren laut Gesetz Moses bestimmte Opfer vorgeschrieben, die gebracht werden sollten im Tempel, damit sie wieder kultisch rein werden. Er sollte dann diese Reinigungszeremonie mit ihnen zusammen ausführen und dann sich zusammen mit ihnen gereinigt im Tempel öffentlich vorstellen. Und dann sehen die gesetzestreuen Juden, aha, der Paulus ist immer noch ein gesetzestreuer Jude, der sich an alles hält. Der Paulus geht nun auf den Kompromiss ein. Das kann man jetzt kritisieren oder auch verteidigen. Was dafür spricht, wäre Folgendes. Paulus hat hier freiwillig gehandelt, gemäß seinen eigenen Prinzipien, nämlich mit der Absicht, doch einige von den Juden noch zu erretten. Es waren ja sicher auch noch nichtgläubige Juden da im Tempel anwesend. Ja, wie er in 1. Korinther 9 sagt, Vers 20, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Also den Juden, ein Jude heißt hier, Paulus hat sich den Juden zuliebe freiwillig dem mosaischen Gesetz untergeordnet, damit er ihnen nicht irgendein unnötiges Hindernis zur Bekehrung darstellt. Und das war einfach seine Freiheit in Christus, die hat er auch hier gelebt. Aber die Kritik wäre dann, um die Juden zu beschwichtigen, ist er vielleicht doch etwas zu weit gegangen. Er hat seine Überzeugung doch ein Stück weit verleugnet oder zurückgesetzt und eigentlich einen nicht mehr zutreffenden Eindruck erweckt, dass er noch unter dem Gesetz steht. Wie auch immer, ich möchte da jetzt kein abschließendes Urteil zu sagen, aber wenn wir jetzt weiterlesen, Apostelgeschichte, dann scheint es doch so, dass Gott es doch wohl eher kritisch gesehen hat. Denn er greift sehr konkret ein. Der Paulus wird nämlich im Tempel verhaftet, bevor er diese Opfer bringen kann. Also der ganze schöne Plan hat nicht funktioniert. Und darüber hören wir dann in der nächsten Predigt was. Wahrscheinlich wäre ein Kompromiss hier doch etwas problematisch gewesen und hätte das Zeugnis von der Gnade Gottes doch etwas beschädigt oder verdunkelt. Und ich denke, es ist auch für uns wichtig. Manchmal müssen wir Kompromisse schließen, dass wir darauf achten, dass das Wichtige unseres Glaubens, unseres Zeugnisses nicht beschädigt wird. nämlich die Gnade Gottes und die Gerechtigkeit aus Glauben und die Liebe, dass das nicht verdeckt und verdunkelt wird. In Fragen, die zweitrangig sind, sind Kompromisse oftmals angebracht, um unnötige Streitereien oder Spaltungen zu vermeiden, die dann wiederum das Wichtige beschädigen würden. Da müssen wir uns das entsprechende Augenmaß schenken lassen vom Herrn. Ja, was ist uns wirklich wichtig in unserem Glaubensleben? Paulus schließt den Galaterbrief, der ja genau diese Frage der Gesetzeserfüllung bespricht. Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und das ist die neue Schöpfung, die wir sind in Christus, du und ich. Dass diese sich verwirklicht in unserem täglichen Leben. Amen.